Das war ja das, was man immer so gehört hat, auch so 2006 rum über Marc Verstegen, der ein super Athletiktrainer ist, aber da ging es nur immer darum, spann dich an, sei fest, fest wie ein Baumstamm. Nee, du musst nicht fest sein wie ein Baumstamm, sondern du musst fest sein wie ein Bambus, der zum richtigen Zeitpunkt anspannen kann, aber dann, wenn er es nicht mehr braucht, auch locker lassen kann.
Fühlst du dich nach einer harten Einheit manchmal auch eher wie ein rostiges Fahrrad als wie eine geölte Maschine? Dann wird es höchste Zeit für Mobility-Training. In dieser Folge spreche ich, euer Host Elliot, mit Sportwissenschaftler Dr. Daniel Gärtner darüber, warum Mobility-Training weit mehr ist als nur ein bisschen Dehnen. Daniel doziert an der TU München im Bereich Sportmedizin und Trainingswissenschaft und ist unser Mobility-Experte. Mit Beweglichkeitstraining hat er sich nämlich nicht nur in seiner Doktorarbeit befasst, sondern das wird bei ihm auch in seinem eigenen Training großgeschrieben. Er kommt nämlich selbst aus dem Kraftsport und Turnen, hat 26 Jahre Leistungssport betrieben und ist in der Zeit 3-mal Weltmeister im Kickboxing gewesen. In der Folge verrät er uns, welche Rolle Mobilität für Lauftechnik, Effizienz und Verletzungsprophylaxe spielt und welche Körperbereiche bei LäuferInnen besonders davon profitieren könnten. Natürlich gibt es wie immer auch ganz konkrete Tipps, um direkt durchzustarten. Du erfährst gleich, wie du Mobility realistisch in deinen Trainingsalltag einbauen kannst, auch wenn du nur wenig Zeit hast. Also bleib auf jeden Fall dran, los geht's mit der Folge. Hi Daniel, willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Traumhaftes Wetter draußen. Da geht die Seele auf.
Ach schön, dass es bei euch in München ein bisschen sonniger ist. Bei uns in Berlin ist gerade noch grau.
Nee, bei uns scheint die Sonne. Ach, und schön. Es hat leider nur 10 Grad. Ja, aber das macht nichts.
Ja, ich meine, Sonne ist alles, oder? Gerade im schönen Süden habt ihr da wahrscheinlich genug von gerade.
Das stimmt, das ist aber auch immer so. Bei uns im Süden, in Bayern, ja, da gibt es ganz viele Wintersportler und die lieben die Kälte und den Schnee. Ich bin da auf der ganz anderen Seite. Ich liebe es, wenn es warm ist und wenn es im Sommer richtig heiß wird.
Ah ja, okay, auch schon mal ein spannender Fakt über dich. Ich habe dich ja ein bisschen vorher auf Instagram gestalkt, natürlich, wie ich das bei allen GästInnen mache, und habe gesehen, du bist sehr krass durchtrainiert. Deshalb interessiert mich jetzt erstmal zu Beginn direkt, wie sah so deine Sportwoche aus? Willst du da so ein bisschen was teilen von deinem Sportprogramm?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin ja aktiv als Dozent für Sportwissenschaften an der TU München und habe den Vorteil, dass ich ganz viele Praxiskurse unterrichten darf. Das heißt, ich mache in meiner beruflichen Situation eh schon sehr viel Sport, aber die Sportwoche sah so aus, jetzt muss ich mal das Revue passieren lassen. Am Montag hatte ich 5 Stunden praktisch Unterricht, sprich Fitness und Turnen. Und am Abend gab ich noch einen Kibo-Kurs, Kickbox Aerobic, im Hochschulsport bei uns an der Uni in München. Das ist ein Kurs, der dauert 90 Minuten, richtig schön Ausdauer mit HIIT-Training kombiniert. Da ist man mal fix und fertig. Dienstag Krafttraining, eine Stunde Oberkörper, Schulter und Brust. Am Mittwoch 4 Stunden Praxisunterricht und am Abend noch ein Kibo-Kurs in dem Fitnessstudio. Was haben wir dann am Donnerstag? Eine kurze Einheit am Abend noch. Was habe ich da gemacht? Rücken mit Calisthenics-Übungen, viele Klimmzüge, Backlever, Frontlever, Muscle-Ups. Okay. Heute stehen noch die Beine auf dem Programm. Mhm. Und morgen Pause, am Sonntag geht es wieder von vorne los.
Oh wow, okay. Erstmal Respekt, dass du das alles noch so im Kopf hast, dass du dich wirklich gerade erinnert hast an jede einzelne Sporteinheit. Du bist also auch fit im Kopf. Aber krass, das klingt natürlich nach sehr vielen Stunden Training. Kein Wunder, dass sich das dann natürlich auszahlt. Wir sprechen ja heute auch über Mobility. Inwieweit würdest du sagen, hat dann Mobility-Training in deinen ganzen Trainingseinheiten so Platz? Wie inkorporierst du dir das da?
Also ich finde gerade das Thema Mobility, Beweglichkeit insgesamt, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Spielte schon immer eine große Rolle, wenn ich mal so auf meine Historie zurückblicke. Ich komme aus dem Turnen und aus dem Kampfsport. Im Kampfsport war ich dann sehr erfolgreich. Und ich wollte natürlich schon immer irgendwie meinem großen Vorbild hinterher haschen, Jean-Claude Van Damme, der einen Spagat schaffte. Und das war damals auch so mit 15 Jahren meine große Leidenschaft, das auch zu können. Habe dann auch parallel dazu zum Kampfsport auch Ballett gemacht, weil ich das ganz wichtig finde, dass man verschiedene Sportarten und auch verschiedene Bewegungskomponenten vereint. Also die sagen wir mal, Schnelligkeit und die Explosivität aus den Kampfkünsten eben verbunden mit der Koordination und der Kraft aus dem Turnen und der entsprechenden Ästhetik aus dem Ballett, fand ich schon immer ganz wichtig. Aber die Beweglichkeit spielt eine ganz große Rolle, auch wenn man mal in die Richtung blickt, dass wir immer älter werden. Das heißt, wir sind eine alternde, sagen wir, Bevölkerung und wir müssen uns die Beweglichkeit langfristig erhalten. Das heißt, quasi jeden Tag sollten wir immer irgendwas für unsere Mobilität machen. Egal, ob es jetzt nur beim Warten an der Supermarktkasse ist und wir da sozusagen einmal in so einen kleinen Ausfallschritt gehen. Das sieht auch keiner und dann dehnen wir die Achillessehne, ja, und dann versuchen wir vielleicht einmal ein paar Bewegungen ganz bewusst durchzuführen, indem wir mal Treppen steigen und dann mal jede zweite oder dritte Stufe gehen. Dann haben wir mehr die aktive Beweglichkeit und das integriere ich tatsächlich tagtäglich in alle Handlungen, die ich so irgendwo mal mache, sowohl im Alltag als auch natürlich im Beruf.
Okay, ja, ich meine, ich muss schon mal sagen, ich finde es super spannend, die Kombi aus Kampfsport und Turnen, Ballett, ne, das hört man ja auch total selten. Ich finde es auch krass, dass du einen Spagat kannst, das hört man auch selten von Männern, deswegen ist sowieso super spannend, was du da für Kombis dir ausgesucht hast und auch schön, dass es halt mal eine andere Seite, finde ich, vom Sport zeigt, weil man sieht immer so die zwei Extreme, aber wir bei Achilles Running, ne, predigen ja auch immer, man soll irgendwie eine Kombination aus Sport machen, ne? Nicht nur laufen, sondern man braucht dann auch die Kraft, dann scheinbar auch die Mobility, darüber wollen wir heute sprechen. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, du hast Turnen angesprochen, hast aber auch so kleine Dehnübungen, die man im Alltag machen kann, schon so angeteasert. Was genau versteht man denn eigentlich unter Mobilität, vielleicht auch sportwissenschaftlich gesprochen? Wäre vielleicht wichtig, da mal so eine kleine Definition am Anfang, ja, damit anzufangen.
Sehr gerne. Diese beiden Themen oder diese drei Definitionen, Flexibilität, Beweglichkeit und Mobility oder Mobilität, ist wissenschaftlich gar nicht so einfach abzugrenzen, weil wenn man die Fachliteratur eben durchschaut, also da geht es jetzt los von den Standardwerken wie Weineck, das ist so ein großes Sammelwerk der Sportwissenschaften, da findet man eigentlich keine klare Abgrenzung von Mobilität und Flexibilität. Das wird meistens in einem genannt. Wenn ich jetzt Richtung Sportmedizin blicke und dann kommen natürlich die entsprechenden Literaturwerke wie zum Beispiel Prometheus, das ist so ein Sammelwerk für Anatomie und Physiologie, da findet man die Definition Mobilität in deiner sogenannten Gelenksamplitude. Das heißt quasi, wie viel Beweglichkeit ist denn hinsichtlich deiner Knochensysteme und Gelenkstellungen wirklich möglich? Und es ist so, dass jeder Mensch natürlich eine andere Anatomie hat. Der eine hat im Endeffekt quasi andere Winkelverhältnisse als ein anderer Mensch. Die Frauen sind meistens auch ein bisschen anders aufgestellt, weil das Becken breiter ist. Ältere Personen haben einen kleineren CCD-Winkel. Das heißt quasi, dass der Winkel vom Femur, vom Oberschenkel zum Schaft sozusagen etwas kleiner wird, weil der Knochen im Laufe der Zeit durch quasi Bewegungen, durch die Schwerkraft nachgibt. Und das versteht man unter Mobilität im sportmedizinischen Sinne. Also der Gelenksradius innerhalb deiner Gelenke, die durch die Knochenstellungen bestimmt sind. Und die Flexibilität, da würde man eben sportmedizinisch auch noch die Strukturen von Muskeln und Sehnen und dem gesamten Bindegewebe, sprich den Faszien, mit hinzuzählen.
Okay, also es sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Oft wird dann aber, wird es unter einem gefasst, wenn man über das Training selber spricht, ne? Okay, und wo fängt dann so ein klassisches Mobility-Training an? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen abgedeckt, aber wäre dann zum Beispiel Laufen schon Mobility-Training oder wäre Krafttraining noch Mobility-Training? Wo ist da so die Grenze?
Ja, ist auch nicht immer so einfach zu sagen. Also reines Laufen hat jetzt mit Mobility eher weniger zu tun, weil der Bewegungsradius durchs Laufen eher kleiner ist. Also wenn ich jetzt mir die verschiedenen Geschwindigkeiten anschaue, dann kann ich dann schon differenzieren, wenn ich zum Beispiel eher im Sprinten orientiert bin. Das heißt quasi, ich habe eine ganz lange Sprint- oder Schrittlänge, dann habe ich demzufolge natürlich schon einen Anspruch auf meine Mobilität, weil ich ja quasi meine Hüfte sozusagen viel weiter nach vorne beugen und wieder strecken muss. Wenn ich jetzt nur joggen gehe oder einfach nur so einen quasi Freizeit-Run mache, dann habe ich das nicht. Dann ist quasi die Amplitude zu klein, um wirklich so eine Mobilitätswirkung zu haben. Aus dem Grund sollte man schon, wenn man regelmäßig läuft, an seiner Mobilität arbeiten. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und natürlich so eine andere Geschichte ist das Krafttraining. Ist Krafttraining noch Mobility-Training? Da gibt es ganz viele neue Studien, die eben zeigen, ich kann durch ein ganz gezieltes Krafttraining auch die Beweglichkeit verbessern und das teilweise sogar noch nachhaltiger als nur durch Stretching.
Okay, aber da kommt es dann wahrscheinlich auch auf die Übungen an, nehme ich an. Ne? Das werden wir dann wahrscheinlich gleich noch ein bisschen tiefer da einsteigen. Wurden da eigentlich auch mal Studien zur Wirksamkeit von Mobility-Training getätigt? Kannst du uns da vielleicht so ein paar Einblicke geben?
Da ging es los bereits in den 80er Jahren, also schon relativ lang, durch einen eigentlich Physiotherapeuten und eher so Esoterik-Trainer namens Bob Anderson. Der hat im Endeffekt so diese gesamte Stretching-Welle, dass man nur statisch dehnen darf und alles andere wäre ganz schädlich und gefährlich initiiert. Es gab aber damals nie so wirklich wissenschaftliche Studien. Und dann gab es Forscher namens Sölveborn oder Magnussen, die darauf aufgesprungen sind und haben mal untersucht, ob tatsächlich so ein leicht dynamisches Dehnen, ob das wirklich so schädlich ist. Und dann haben wir festgestellt, nee, das ist gar nicht so. Da gab es auch mal eine Studie mit amerikanischen Soldaten. Da haben die einen dann statisch gedehnt und die anderen eben dynamisch. Und dann haben wir festgestellt, dass die dynamisch eben gedehnt haben, da hat sich einer verletzt, weil er umgeknickt ist. Und dieses Umknicken wurde dann in die Studie mit einbezogen. Und dann hat man gesagt, ja, siehe da, schau, die dynamisch gedehnt haben, die haben sich verletzt. Wow. Also ist das viel gefährlicher. Ja. Also da muss man sportwissenschaftlich schon auch ein bisschen aufpassen, wie Studien manchmal durchgeführt werden. Und eben gerade das ganze Thema Beweglichkeitstraining, Mobility-Training und eben Dehnen, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien. Man sagt immer, man blickt da gar nicht durch, weil man nicht genau weiß, die eine Studie hat das rausgefunden und die andere das. Aber mittlerweile weiß man schon relativ viel und es gibt so einen Table of Evidence, da kann man ganz klar abgrenzen, wenn ich jetzt die und die Zielsetzung habe, langfristig, kurzfristig, wenn ich eher mehr das Bindegewebe dehnen möchte, eher mehr die Gelenkstrukturen, was ich da machen muss. Also das gibt's schon. Und da muss man halt wirklich immer zwischen den Zeilen lesen und man muss sich tatsächlich die Mühe machen, mal also wirklich so Reviews sich anzuschauen. Und Reviews, das sind im Endeffekt Zusammenfassungen von Studien, die dann irgendwo auf eine ganz klare Aussage kommen. Mhm. Und ja, da gab es gerade in den letzten 20 Jahren tatsächlich sehr viel Content.
Okay. Was würdest du sagen, haben so dann so die neuesten, vielleicht die letzten paar Jahre so ergeben? Gab es da dann so ein klares Fazit zur Wirksamkeit?
Ja, das kann man sagen. Da muss ich jetzt aber ein bisschen ausholen. Ich gehe mal darauf ein, auf Martin Hillebrecht. Der hat ein sehr schönes Sammelwerk rausgebracht mit, ich glaube, 128 verschiedenen Studien zum Thema kurzfristige Wirkungen von Dehnmaßnahmen auf die Schnellkraft, auf Maximalkraft, auf Schnelligkeit. Und da kam raus, dass langes, intensives, statisches Dehnen die Schnelligkeit und die Maximalkraft reduziert. Und das ist mittlerweile bewiesen. Und wenn man sich jetzt dann aber die neueren Studien dazu anschaut, dann muss man sagen, dass die Studien, die durchgeführt wurden, eher Laborversuche waren. Das heißt quasi, da gibt es eine Studie, da hat man sich maximal gedehnt in der Rumpfbeuge. Das heißt quasi, man hat die Schokoralmuskulatur hinten, also quasi die Beinrückseite gedehnt. Und dann musste man sofort sprinten. Mhm. Und dadurch hat man eben festgestellt, naja, entsteht quasi ein sogenannter Hysterese-Effekt und eine Muskelrelaxation. Das heißt, der Tonus, die Spannung geht kurzfristig komplett verloren und der Muskel ist nicht mehr so schnellkräftig. Außerdem fehlen auch teilweise durch das lange statische Dehnen die Aktin-Myosin-Überlappungen. Also man muss sich vorstellen, die Muskulatur ist ja aufgebaut in einzelne Strukturen, Muskelfaser, dann kommen die Myofibrillen, dann kommen die Sarkomere und die haben so Filamente, Aktin und Myosin, zwischendrin ist das Titinfilament und die kontrahieren. Und wenn ich jetzt ganz lang statisch dehne, dann fehlt quasi diesen kleinen Myosin-Köpfchen die Überlappung zum Aktin und ich habe nicht mehr so viel kontraktile Krafteinheiten und dann geht es kurzfristig natürlich die Schnelligkeit und die Maximalkraft verloren. Und dann hat man eben in den 2013er Jahren festgestellt, naja, wenn ich aber nur 5 Minuten nach diesen Maßnahmen Pause mache, dann sind die negativen Effekte fast reduziert und schneller geht es auch. Da gibt es eine Untersuchung von Ferger, wenn ich unmittelbar nach dem statischen Dehnen so ein paar schnelle, explosive Übungen mache. Also das könnte man sich jetzt vorstellen, man dehnt jetzt, ja, statisch, hält mal so 30, 40 Sekunden Und dann tonisiere ich die Muskulatur, indem ich so ein paar Prellsprünge mache oder einfach nur ein paar Jumping Jacks. Und dann hat man die negativen Effekte relativ schnell wieder revidiert. Mhm. Und das ist das Interessante, was sich eben in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren ergeben hat. Einerseits quasi das statische Dehnen, ja, die Kraft reduziert und die Schnelligkeit auch, aber dass man keine Angst haben muss, weil durch so kompensatorische Maßnahmen, das heißt einfach eine kurze Pause oder schnelle Bewegungen, kann man diese negativen Effekte tatsächlich wieder, naja, rückgängig machen. Mhm. Und dann findet man auch noch zwei Studien, eine von Avolny, erst kürzlich, ich glaube 2016 oder 2017 veröffentlicht, dass alles, was in der Beweglichkeit so unter 30 Sekunden durchgeführt wird, ja, ich da gar keine negativen Effekte habe, sondern nur positive Effekte. Mhm. Das würde auch fürs Laufen bedeuten, es macht durchaus Sinn, dass man sich kurz vorm Laufen dehnt, aber es steigert keine Leistung, sondern das kurze Dehnen dient einfach nur dafür, dass die gesamten Bindegewebsstrukturen einmal kurz sozusagen gestretched werden. Dann hat man einen verminderten Blutfluss und durch die Entspannung, ja, schießt mehr Blut, also mehr Flüssigkeit sozusagen in die Gefäße, in die Zellen. Und ich bin tatsächlich ready für die Belastung, die halt dann im Anschluss passiert. Okay. Es muss aber nicht sein.
Ja, verstehe. Okay, also hat es auf die Leistung konkret wahrscheinlich keinen jetzt besonders positiven, aber auch wahrscheinlich auch keinen negativen Effekt, wenn man natürlich sich auch die Zeit lässt, wie beim ersten, bei der ersten Studie, die du genannt hast. Wie sieht's aus mit dem Verletzungsrisiko? Kann Mobility Training da positive Effekte haben?
Da blutet mir einerseits das Herz als Sportwissenschaftler und auch Sportlehrer, weil man hat es immer so gelernt, auch im Studium, ja, du musst dich dehnen, damit du dich nicht verletzt.
Ja.
Mittlerweile gibt es ganz klare Evidenzen, die zeigen, das Dehnen bringt hinsichtlich der Schmerzprophylaxe ganz wenig. Also es liegt aber auch daran, wenn man sich bestimmte Sportarten anschaut, wie zum Beispiel eben Laufen gehen oder eben reinen Ausdauersport, wenn ich da halt vorher viel dehne, verletze ich mich eben ganz genauso, weil eben das Bindegewebe durch diese kurzfristige Dehnung oder auch die Muskeln und die Motorik sich dadurch nicht verändert. Was anderes ist es, und das muss man schon klar sagen, wenn ich Bewegungen habe, die einen extremen Range of Motion verlangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich Ballett mache und ich habe da so einen Spagatsprung, wenn ich da in der Vorbereitungsphase im Aufwärmen nicht intensiv dehne, um den Spagat auch mal statisch zu schaffen und springe sozusagen im kalten Zustand sofort hoch und mache diesen Split, dann kann ich mich verletzen. Und das liegt aber jetzt nicht unbedingt an der Beweglichkeit, sondern es liegt daran, dass die feinen Mechanorezeptoren innerhalb der Muskulatur, da gibt es die Muskelspindel und die Sehnenspindel, dass die für dieses schnelle Dehnen, ja, das ja relativ explosiv passiert, nicht sensibilisiert sind, nicht vorbereitet sind und lassen dann auch den Muskel zu dem Zeitpunkt nicht locker. Das heißt, man hat einen zu hohen Tonus. Und das kann man durch das Dehnen tatsächlich schaffen, dass quasi diese Rezeptoren sensibilisiert werden und dass die Muskulatur zum richtigen Zeitpunkt auch entspannen kann. Und da, also hilft es tatsächlich, und da ist es eigentlich unerlässlich, vorher zu dehnen.
Mhm, ja.
Auch im Kampfsport. Wenn ich jetzt weiß, ich mache Kampfsport, ich möchte mit dem Fuß zum Kopf des Gegners kicken, dann brauche ich unbedingt vorher eine gewisse Beweglichkeit und mache halt dementsprechend auch Übungen. Mhm. Und das muss auch gar nicht nur statisch sein, sondern das ist sogar eben sinnvoller, das leicht dynamisch zu machen.
Ja, jetzt ergibt es auch Sinn, warum Turnen und Kampfsport so eine gute Kombi ist, weil man natürlich eine sehr weite Range of Motion hat, anders als beim Laufen. Ja. Okay, jetzt lass uns nochmal ins Laufen reingucken. Wurde sich mal vielleicht auch angeguckt, inwieweit, also es wurde jetzt auch immer nur von denen gesprochen, ne? Also an der Stelle muss man ja auch festhalten, die Mobilitätstrainingsübungen, die gewählt wurden, waren eigentlich immer denen und nichts anderes, ne?
Mhm.
Ja, okay.
Also es ist aber auch so, dass man mittlerweile auch so ein paar Studien durchgeführt hat, die mehr in dieses funktionelle Beweglichkeitstraining einsteigen. Also das heißt, man hat nicht nur gedehnt, weil also gerade so in den Ende 90er und Anfang 2000er Jahren, da hat man halt wirklich immer verschiedene Methoden verglichen. Also einmal quasi passiv-statisches Dehnen, einmal quasi passiv-dynamisches Dehnen, was ist besser? Und dann kamen so PNF-Methoden hinzu, die man untersucht hat. Das ist die Methode der sogenannten propriozeptiven neuromuskulären Fazilitation. Das ist ein Zungenbrecher. Ja. Und die gehen allmählich mehr in dieses Thema Mobility. Das heißt quasi, man arbeitet ganz gezielt sozusagen mit den Reflexen der Muskulatur, also mit eben Muskelreflex und Sehnenreflex, und kombiniert aber teilweise diese Übungen auch mit mehrgelenkigen Variationen. Also sprich, wenn man sich einfach nur eben vorstellt, man legt ein Bein auf den Tisch und beugt den Oberkörper nach vorne, dann dehne ich die Beinrückseite und jetzt drehe ich sozusagen meinen Oberkörper noch ein. Und dadurch habe ich quasi zwei, drei, sagen wir, Gelenke hinzugefügt, um auch die myofaszialen Zugschlingen sozusagen noch zu erweitern, und auch die Gelenke in bestimmten Positionen zu bewegen. Dann spreche ich tatsächlich nicht nur vom Dehnen, sondern wirklich vom allgemeinen Beweglichkeitstraining, und die Mobility in den Gelenken wird da auch schon abgedeckt. Aber die Studienlage rein zum Mobility-Training ist da relativ dünn.
Ah, schade, okay. Also wurde da sich dann wahrscheinlich noch nicht angeguckt, ob es Zusammenhänge zwischen Mobilität eben und zum Beispiel Laufökonomie oder Lauftechnik oder Effizienz vielleicht auch beim Laufen gibt?
Also im reinen Beweglichkeitstraining gibt es da tatsächlich wenig, aber da muss man dann in die Biomechanik schauen und da findet man schon einige Studien. Da gibt es zum Beispiel so eine typische Hüftstudie, da hat man sich angesehen, wenn Menschen, die regelmäßig laufen, eine eingeschränkte Hüftmobilität haben, dann kommt es oft dazu, dass sie tatsächlich beim Laufen auch die sogenannte Valgusstellung mehr einnehmen, sprich quasi das ist diese X-Beinstellung, und wir dadurch eine höhere Abnutzung bzw. Belastung auf die Menisken haben. Und wenn ich jetzt diesen Personen mehr Hüftbeweglichkeit geben wollen würde, dann hätte man die Möglichkeit, dass wir dadurch auch quasi diese Beinachsenstellung etwas korrigieren können. Und da gibt es aus der Sportmedizin tatsächlich Untersuchungen, die zum Beispiel nicht nur die Hüfte sozusagen mobil gestaltet haben, sondern auch durch ein ganz gezieltes Muskeltraining die Abduktoren, also die seitliche Gesäßmuskulatur, gekräftigt haben, um diese Fehlstellung sozusagen muskulär korrigieren zu können. Und siehe da, die sind alle länger gelaufen und quasi besser gelaufen, hatten ein besseres Bounce-Verhalten bei jedem Schritt und waren auch ökonomischer. Das heißt, der Energieverbrauch wurde eben ökonomisiert und die konnten länger durchhalten.
Okay, das sind ja schon mal sehr gute News. Ich muss sagen, ich hatte gestern auch Lauftraining, bin heute auch mit einer etwas steifen Hüfte aufgewacht. Also wäre das ja auch was ich heute auf jeden Fall mit vielleicht in den Trainingsplan aufnehmen könnte.
Unbedingt. Mhm. Und genau dieses typische Mobilitätstraining in diesen Gelenken, das ist ja genau das, was ja uns eigentlich keinen großen Aufwand macht. Das heißt quasi Hüftrotationen oder auch diese sogenannte 90-90-Stellung, indem man quasi auf dem Boden liegt und ein Bein vorne ablegt auf 90 Grad Kniewinkel und das andere Bein ebenso. Und dann dreht man sich sozusagen einmal von links nach rechts. Das sind wunderbare Übungen, die die sogenannte Produktion der Synovialflüssigkeit positiv beeinflussen. Und das ist quasi diese sogenannte Gelenkschmiere. Und die kann ich nur positiv beeinflussen, wenn ich regelmäßig ganz gezielte langsame Reibungen der spezifischen Knochenstrukturen, sprich der spezifischen Gelenksknorpel habe, weil in diesen Gelenkstrukturen wird diese Synovialflüssigkeit produziert. Also nicht nur Dehnen ist eben da die einzige Methode, sondern tatsächlich auch die Mobilität, wenn es darum geht, dass ich wirklich mich noch ökonomisch in den Gelenken sozusagen auch bewegen kann.
Spannend, okay. Ja, dann lohnt es sich ja doch immer nach dem Yoga diese Schlussentspannung zu machen, bei dem wird ja oft diese Bewegung mit dem 90-Grad-Winkel knien
in die ganz, Übung halt. Ganz gemacht. Wichtig, genau, ja.
Okay, spannend. Wir haben jetzt über die Hüfte gesprochen. Würdest du sagen, es gibt noch andere Bereiche im Körper, wo LäuferInnen so häufig Mobilitätsdefizite haben?
Ja, unbedingt Sprunggelenk, und zwar das obere Sprunggelenk, die Malleolengabel. Also die ist manchmal sehr stark eingeschränkt. Und der erste Punkt ist die Steifigkeit der Achillessehne. Jetzt gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass es eigentlich vorteilhaft ist, wenn man beim Laufen eine steife Achillessehne hat. Warum? Ja. Weil ich dadurch mehr Energie sozusagen in der Sehne und in den myofaszialen Strukturen speichern kann und ich über die Muskulatur sozusagen nicht viel Energie brauche, weil ich immer nur quasi bounce. Man sagt ja so, das ist die Plyometrie oder der Dehnungsverkürzungszyklus. Dann hat man aber wieder eben festgestellt, dass die Menschen, die auch so eine steife Achillessehne haben, schneller beim Laufen an einer Faszitis leiden. Also sprich quasi, die haben tatsächlich mal schneller so einen Fersensporn, eine Sehnenansatzentzündung. Warum? Weil durch dieses typische Bouncen tatsächlich immer ein sehr starker Zugreiz auf Ansatz und Ursprung herrscht und irgendwann tatsächlich immer ein bisschen älter wird oder aber, und jetzt kommt, eine falsche Lauftechnik hat, es eben dazu führt, dass man irgendwann einmal Entzündungen bekommt. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, wenn man sich vorstellt, wenn man gerne seinem Hobby oder seiner sportlichen Betätigung nachgeht und man kann nichts machen, weil die Achillessehne einfach schmerzt oder weil ich so einen Fersensporn bekomme. Und da braucht es unbedingt mehr Beweglichkeit in der Achillessehne und gleichzeitig aber auch im Soleus, im unteren Wadenbereich.
Okay, also so Stärkung gemeinsam mit wieder Mobilitätsübungen dann eigentlich in dem Bereich. Spannend, okay. Und nochmal zum Alter, das hast du am Anfang schon angesprochen, dass es sowieso für alle Menschen wichtiger ist, sich im Alter auch mit der Mobilität zu beschäftigen oder wahrscheinlich schon vorher, damit es dann im Alter besser funktioniert. Siehst du da auch bei LäuferInnen konkret irgendwie den Bedarf?
Ja, wir haben ja leider das Problem, dass unsere Zellen durch das Älterwerden auch natürlich altern und wir diesen degenerativen Prozess durch Bewegung aufhalten können. Wir können, also oder zumindest verlangsamen können. Wir können ihn nicht aufhalten, das wäre schön. Ja. Und da gibt's in der Studienlage im Bereich der Hypertrophie, der Muskel, also des Muskelwachstums sozusagen, auch ganz interessante Untersuchungen. Man hat festgestellt, da gibt es einen Forscher namens Stuart Graham aus Schottland, der gezeigt hat, Menschen, die eine höhere Muskelmasse haben, die haben tatsächlich eine höhere Lebenserwartung, weil Muskulatur viel mehr ist als einfach nur die Möglichkeit, sich zu bewegen. Ja. Ganz viele Stoffwechselprozesse und so weiter, die in der Muskulatur eben in Gang gebracht werden. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, man ist ein typischer Ausdauersportler, man ist ein typischer Laufsportler, dann hat man das Problem, dass man in der Regel sehr einseitig arbeitet, weil ich ja bloß die Ausdauer im Fokus habe. Und eigentlich ist es so, dass die meisten, die regelmäßig laufen, auch zu wenig Muskulatur haben. Und jetzt kommt's, jetzt werden wir älter und die Muskulatur quasi atrophiert. Also das heißt, wir bauen ungefähr ab dem 45. Lebensjahr 1% Muskelmasse pro Jahr ab, wenn wir nicht dagegen arbeiten. Laufen arbeitet bedingt dagegen, aber man denke ja auch natürlich an den Oberkörper. Die Oberkörpermuskulatur ist genauso wichtig und die decken wir durchs Laufen nicht ab. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich 1% meiner Muskelmasse pro Jahr verliere, wenn ich nicht dagegen arbeite und bin dann 90 Jahre, dann habe ich die Hälfte meiner Muskulatur verloren. Und wenn ich die nicht mehr habe, dann bin ich auch nicht mehr mobil. Dann kommt meine Oma nicht mehr entspannt quasi die Treppe hoch und dann wird sie immer immobiler und demzufolge muss sie dann irgendwann mal gepflegt werden. Also das heißt quasi, man meint meistens immer, wenn man läuft, man tut was für die Gesundheit. Ja, für die Ausdauer, wunderbar, aber tatsächlich durch den Zellabbau, durchs Alter müssen wir auch über das Krafttraining dagegen arbeiten. Und da gibt's auch eine ganz interessante Untersuchung. Mein Kollege an der TU, Matthias Krotitsch, der arbeitet im Institut der Sportorthopädie, der hat vor kurzem eine Langzeitstudie durchgeführt mit über 1000 Probanden zum Thema Valgusstellung, Laufökonomie, Laufverhalten. Und der hat festgestellt, die Menschen, die mehr Muskelmasse haben, mehr Muskulatur und trotzdem regelmäßig laufen, sind viel toleranter gegenüber einer schlechten Technik und spezifischen Gelenkabnutzungen. Das würde bedeuten, jeder, der regelmäßig läuft, müsste eigentlich mindestens einmal pro Woche ein gezieltes Beintraining machen, um die Muskulatur langfristig zu erhalten und dadurch eben die gesamten positiven Effekte auch zu haben.
Ja, also mal wieder Krafttraining ist ganz oft bei uns das Fazit. Das ist halt eine Sache, die einfach dazu gehört, wenn man läuft. Also man hat halt sich beides geangelt, wenn man mit dem Laufen anfängt. Ja, finde ich spannend. Das ist eine sehr spannende Studie, die du da zitierst. Sollte die Leute da draußen vielleicht auch wirklich dann motivieren, das Beintraining, auch das Beinkrafttraining nicht außer Acht zu lassen. Man denkt ja immer, man trainiert die Beine schon beim Laufen genug, aber so sieht es halt einfach nicht aus. Ja, spannend. Okay, dann lass uns da gerne doch ein bisschen so in die Praxis reingucken. Was würdest du sagen, welche Gelenke und Muskelgruppen sollten LäuferInnen dann fürs Mobility-Training erstmal konkret im Blick haben? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Hüfte und Achillessehne oder Waden dann in dem Fall gesprochen. Was würdest du sagen, ist da so ganz vorne?
Gehen wir mal nach unten, und zwar die Muskulatur rund ums Fußbett und die Plantarfaszie. Also das ist so eine Struktur, die wird total oft vernachlässigt, wenn man eigentlich bloß immer die großen Muskeln sieht. Dann denkt man an die Gesäßmuskulatur, Oberschenkel. Aber es geht ja im Kleinen schon los. Und in dem Bereich ist auch wichtig, dass ich ein starkes Fußbett habe. Es ist die Frage, das kann man eigentlich ganz gut mit Barfußschuhen sich antrainieren, ist aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die noch keine Erfahrung haben und sofort umsteigen auf Barfußschuhe, das ist dann oft ein zu schneller Schritt, ja. Und dann kommt es zu Entzündungen, und das ist auch ein bisschen gefährlich. Aber man kann Fußbettarbeit machen. Zum Beispiel, man könnte sich mal vorstellen, man ist barfuß und man nimmt barfuß so einen dicken Edding mit den Zehen und schreibt mit dem dicken Edding barfuß auf ein großes Blatt Papier seinen Namen. Ja. Ist ein ganz tolles Training. Ja? Mhm. Oder man nimmt sich Taschentücher und versucht, die mit den Zehen zusammenzuknüllen und dann von A nach B zu transportieren. Da hat man zwei Schüsseln vor sich liegen, eine große, eine kleine. Und dann muss man quasi ganz gezielt diese Taschentücher erst zusammenknüllen und dann da rein. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Training. Ja? Ja. Also Fußbettmuskulatur und aber auch die Plantarfaszie, die ich aber auch zwischendrin mal ganz gut bearbeiten kann mit so einem Lacrosseball oder mit so einem Golfball. Dann hat die wieder mehr Beweglichkeit, und demzufolge wirkt sich das auf die gesamte dorsale Struktur, also sprich quasi die gesamte Muskelspannung von Achillessehne bis nach oben zum Wadenbereich, Bein, Beuger und auch den bis hoch in den Rücken und Rückenstrecker hin. Dann kommt es natürlich auch auf eine gute Wadenmuskulatur an. Man hat ja zwei Wadenmuskeln. Also die Wadenmuskulatur wird bezeichnet als Trizeps sure, und dazu zählt dann der Soleus, das ist der untere Bereich, und der Gastrocnemius. Der Gastrocnemius oben, das ist diese dicke Keule, die da rauskommt, wenn man die Wade ansieht. Ja, und die ist eher zuständig für die Schnelligkeit und die Explosivität. Und die kann ich ganz gut trainieren, wenn ich jetzt zum Beispiel sitze und dann einfach nur quasi meine Fersen so anhebe. Da gibt es im Fitnessstudio, gibt es ja da auch so Maschinen, ja. Aber fürs Laufen brauche ich eher den Soleus, also die untere Wadenmuskulatur, weil das der unmittelbare Übergang ist von der Achillessehne zur Muskulatur, und den kann ich eigentlich besser trainieren im Stehen. Also sollte ich immer wieder, auch wenn ich es zwar durchs Laufen schon trainiere, aber so eine typische Auf-Ab-Bewegung machen, Fersen heben, Fersen senken, und das im Stehen mit gestreckten Knien. Und das ist wichtig, weil ich über die gestreckten Knie genau eben auf diese Struktur komme. Bei gebeugten Knien geht es eher mehr auf den oberen Bereich, auf den Gastrocnemius. Und jetzt auch noch was viele nicht auf dem Schirm haben. Ich trainiere durchs Laufen eben tatsächlich mehr so die Wadenmuskulatur, aber der Gegenspieler, der Tibialis anterior, die Schienbeinmuskulatur, die ist auch ganz wichtig, dass die einen entsprechenden Ausgleich auch bilden kann. Und hierzu würde ich auch empfehlen, wer jetzt regelmäßig läuft, dass er sich ein Terraband nimmt und jetzt sozusagen ein Zugtraining macht. Also wenn das Sprunggelenk ist, dann habe ich sozusagen das Terraband, das vorne fixiert wird, quasi um den Fußrist. Und jetzt quasi ziehe ich gegen den Widerstand und trainiere die Schienbeinmuskulatur. Und die ist tatsächlich für so die Prophylaxe muskulärer Disbalancen und dann aber auch Fehlstellungen im Bereich der Fußbettstruktur ganz wichtig und stabilisiert es letztendlich den gesamten Fuß. Mhm. Ja, und dass die Oberschenkel wichtig sind fürs Laufen, ist uns klar. Ne? Da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Aber auf eins möchte ich noch eingehen, auf den Gluteus Maximus, das ist die Gesäßmuskulatur. Wir kennen ja den Hüftbeuger, der Iliopsoas, der die Hüfte beugt. Ja, der ist natürlich immer dabei, wenn ich sozusagen die Bewegung nach vorne mache. Also ich beuge das Knie und dann setze ich das Bein ab und dann kommt es letzten Endes zur Beinstreckung und zur Hüftstreckung. Und die haben viele nicht auf dem Schirm. Also der Gluteus Maximus, die Gesäßmuskulatur, ist nicht bloß ein Muskel, der gut aussieht, ja, sondern der auch wichtig ist, weil das ist der Gegenspieler vom Hüftbeuger, und den sollte ich schon speziell trainieren. Ja. Also gerade bei so schnelleren Läufen brauche ich eine starke Gesäßmuskulatur, weil der die Hüfte streckt. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Gluteus Maximus ein Muskel ist, der zur Atrophie neigt, zur Abschwächung neigt, wenn ich den eben nicht trainiere. Und wenn ich jetzt eben langfristig nur eben joggen gehe mit einem niedrigen Pace, dann wird der tatsächlich nicht so stark beansprucht. Da mache ich ganz viel aus den Waden und aus den Oberschenkeln. Aber dann kommt es eben zu einer großen Hüftbelastung. Also braucht dieser Gluteus schon eine gewisse Muskelmasse und eine gewisse Kräftigung, um sozusagen auch ein bisschen Druck beim Joggen von den anderen Gelenken oder Muskeln auch zu nehmen. Also sollte ich dann schon immer wieder mal Kniebeugen, Lunges machen, aber mit einer leicht gebeugten Hüfte, sodass ich wirklich den Fokus hinten auf den Gluteus, auf der Gesäßmuskulatur habe.
Ja, okay.
Und dann hätte ich noch einen dritten Punkt, die Rumpfmuskulatur. Die Rumpfmuskulatur ist fürs Laufen wirklich wichtig und essentiell, weil ich durch eine schlechte Rumpfmuskulatur dazu neige, wenn ich in die Ermüdung komme, also gerade so die letzten 2-3 Kilometer, dass ich eigentlich mehr über so ein quasi Bouncen aus den Bandscheiben realisiere, weil ich halt so kaputt bin und weil ich nichts mehr halten kann. Und genau dieser Bereich, den kann man vermeiden, wenn die Rumpfmuskulatur in der autochthonen Struktur, das heißt quasi in den tiefer liegenden Schichten, eben gestärkt ist. Und da muss man schon so Übungen machen wie Planks, aber in allen Varianten. Besonders die Side Plank ist wichtig, weil da gibt es eine Studie 2016, dass sowohl normal Trainierende als auch Sportler im Leistungsbereich ein Defizit haben zwischen der frontalen und der Bewegung nach hinten zur Lateralflexion, also sprich quasi zur seitlichen Bauchmuskulatur. Und so Sideplanks, auch wenn die extrem unangenehm sind, die braucht man schon. Also die sollte man schon trainieren.
Ja.
Und jetzt kommt noch eins. Man sollte aber auch üben, locker lassen zu können. Weil wer die ganze Zeit eine extreme Spannung hat, und das war ja das, was man immer so gehört hat, auch so 2006 rum über Marc Verstegen, der ein super Athletiktrainer ist, aber da ging es nur immer darum, spann dich an, sei fest wie ein Baumstamm. Nee, du musst nicht fest sein wie ein Baumstamm, sondern du musst fest sein wie ein Bambus, der zum richtigen Zeitpunkt anspannen kann, aber dann, wenn er es nicht mehr braucht, auch locker lassen kann. Und das ist eigentlich so das große Ziel bei allen Sportarten und speziell beim Laufen, anspannen, wenn es sein muss, und locker lassen, wenn ich es nicht brauche.
Ja. Und dieses Lockerlassen, durch was kann man das dann erlernen oder trainieren?
Das funktioniert zum Beispiel tatsächlich ganz gut durch Yoga. Also da lernt man auch ganz bewusst in den Körper hineinzuatmen, sich zu spüren und beim Ausatmen ganz bewusst mal die Spannung rauszunehmen. Oder aber auch der Kampfsport, der bietet da sehr viel. Wenn ich mir so den traditionellen Kampfsport anschaue, wie Kung-Fu oder Karate, da macht man halt auch Übungen und spannt an, atmet tief in die Körpermitte, der Japaner sagt dazu Hara, ins Körperzentrum ein, und dann ist man wieder entspannt und dann merkt man plötzlich, ich habe ja in der Entspannung auch Kraft, ich spüre mich plötzlich besser, Und ich finde, solche Übungen sollte man schon regelmäßig machen. Und wer sich dazu nicht viel Zeit nehmen möchte, der macht das Ganze im Liegen auf der Couch. Und versucht mal wirklich ganz bewusst zu atmen und nicht nur in den Bauch zu atmen, sondern die Atmung ist ja viel mehr. Die Atmung geht durch den gesamten Körper hindurch. Da kann man sich vorstellen, man atmet durch jede Zelle und die Atmung muss vorne unten beim kleinen Zeh ankommen. Und dann hat man es eigentlich geschafft, den ganzen Körper mal zu entspannen und locker zu lassen.
Okay, ich meine, das ist ja auch wirklich was dann eigentlich jede Person von uns, da gibt es eigentlich keine Ausreden. Das kann man schon mal auf der Couch entspannt machen. Okay, du hast ja jetzt schon ganz viele auch Übungen teilweise dazu gegeben. Ne? Wie würdest du sagen, kann man all diese Bereiche in dem Mobility-Training abdecken? Würdest du das normalerweise dann empfehlen, in ein Ganzkörpertraining oder nicht ganz Körper, aber zum Teil, in ein Gesamttraining zu packen? Oder macht das mehr Sinn, das irgendwie einzeln oder zu bestimmten, vielleicht auch bestimmten Zeiten zu trainieren, also direkt vom Lauftraining oder eher nach dem Lauftraining? Wie können wir das vielleicht so strukturieren, dass das in den Trainingsplan passt?
Jetzt gehe ich mal auf die Frage ein als Sportwissenschaftler, der einen Menschen sieht, der Zeit hat, der sich optimal einteilen und planen möchte. Und der sollte verschiedene Übungen bzw. Trainingsziele eben separat machen als isolierte Einheit. Viele haben aber nicht die Zeit, die möchten immer alles auf einmal machen, sprich quasi am besten noch Ausdauer, dann ein bisschen Kraft dazu und dann die Beweglichkeit. Da ist der Effekt aber niedrig. Also je mehr ich in einer Einheit machen möchte, umso niedriger ist der Output per se. Zielsetzung wäre zum Beispiel, ich gehe am Montag laufen, ich habe eine Laufeinheit, dann könnte ich am nächsten Tag mir Zeit nehmen fürs Mobility-Training. Aber jetzt nicht nur mal einfach 90-90 irgendwo ein bisschen rollen, sondern da braucht es schon mehr. Da könnte ich mir wirklich so eine Stunde Zeit nehmen und versuche mal zu dehnen, und zwar statisch zu dehnen und eine Position mindestens 120 Sekunden zu halten, also 2 Minuten. Ja, da gibt es eben Studien von japanischen Wissenschaftlern, die festgestellt haben, in einer isolierten Einheit brauche ich lange Dehneinheiten, dann habe ich auch einen langfristigen Anpassungseffekt. Und das in der Kombination mit Mobility, also ich mache jetzt die 90-90 zum Aufwärmen der Hüfte, dann gehe ich zum Beispiel in die Froschposition, das heißt, der Körper ist vorlinks, die Beine sind angewinkelt, gegrätscht, und dann bewege ich mich zum Beispiel statisch nach hinten, halte so 10 Sekunden und gehe dynamisch wieder nach vorne, und das mache ich 2 Minuten lang. Und dann kann ich halt meinen Körper so Stück für Stück durcharbeiten, und da brauche ich schon fast eine Stunde dafür. Mhm. Ja. Und dann habe ich am Mittwoch Zeit fürs Krafttraining. Mhm. Dann kann ich, wenn ich einen Muskelkater habe, vielleicht am Donnerstag ein bisschen Pause machen und machen aktives, lockeres Regenerationstraining, indem ich vielleicht eine kleine Runde joggen gehe mit einem ganz niedrigen Pace. Ja, verstärkt die Regeneration, die Durchblutung der Peripherie. Und dann kann ich am Freitag wieder eben Gas geben und mache eine zweite intensive Laufeinheit.
Okay.
Also das wäre sinnvoll, wenn wir die Zeit hätten oder uns nehmen wollen. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich splitten. Okay. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, nach der Laufeinheit könnte ich mal den Oberkörper mir in den Fokus nehmen und mache Mobility für den Oberkörper. Da bin ich in 15 Minuten durch, ja. Mach Schulterrotationen, mach Bewegungen aus der Physiotherapie, indem ich zum Beispiel die Arme nach hinten lege, die Ellenbogen an die Wand führe. Und jetzt versuche ich quasi mit Daumen und Ellenbogen an der Wand zu bleiben und versuche quasi im Stehen ganz nach oben zu kommen, soweit es die Beweglichkeit zulässt. Oder ich mache Rotationsübungen, Ellenbogen an der Wand, und ich drehe sozusagen meine Arme nach hinten. Also ich mache quasi eine Außenrotation und bewege mich vor und zurück. Und das in der Kombination mit einer typischen Brustdehnung, das macht schon Sinn. Ja. Und am nächsten Tag mache ich das Gleiche nochmal. Wenn ich zum Beispiel eine intensive Krafteinheit habe, aber für den Oberkörper, dann kann ich im Anschluss eine Beweglichkeits- und Mobility-Einheit machen für die Beine.
Mhm. Ja, okay. Aber was ich schon raushöre, es ergibt nicht so viel Sinn, nach dem Krafttraining dieselben Körperpartien dann nochmal dynamisch zu dehnen oder so, oder auch nach dem Laufen dann direkt in so eine Dehnung reinzugehen, sondern eher dann zu splitten, welche Körperpartie man vorher beansprucht hat.
Genau, also man kann da auch noch differenzieren. Mittlerweile weiß man ja recht gut schon, was durchs Krafttraining in der Muskulatur passiert. Also wir haben verschiedene Prozesse. Wenn ich sehr intensiv trainiere, also wenn ich eben über den überschwelligen Reiz drüber hinweg trainiere, dann habe ich schon so eine kleine Zerstörung in den Z-Scheiben, das heißt quasi so in den Sarkomer-Zellwänden, die eben kaputt sind. Und wenn ich da jetzt maximal drauf dehne, dann mache ich die noch mehr kaputt. Also das heißt quasi, es kommt noch mehr Stress ins Gewebe, und die Regeneration dauert entsprechend lang. Darum macht es nach dem Krafttraining gar keinen Sinn, da maximal zu dehnen. Nee, das sollte man bleiben lassen. Wenn ich allerdings eine Laufeinheit hinter mir habe, die eher so mittelschwellig ist, ja, dann kann ich das schon machen, weil dann ist ja die Muskulatur sozusagen nicht überschwellig trainiert, sondern es war ja bloß ein Training, also bloß in Anführungszeichen, für quasi die Herz-Lungen-Funktion, auch für den Glykogenspeicher, Glykogenspiegel und so weiter, aber die Muskulatur, die ist noch relativ unbeschadet.
Okay, ja. Aber ich meine, wir haben jetzt schon rausgehört, wenn man sich dann mal wirklich Zeit nehmen könnte, dann kommt man schon so auf eine Stunde reines, wirklich mobiles und statisches sowie mobiles Dehnen sozusagen, also Mobility-Training.
Ja. Genau. Und das liegt auch daran, weil ich halt in der Beweglichkeit, also ich sage jetzt ganz bewusst mal Beweglichkeit und nimm dazu Mobilität und Dehnen sozusagen ins Boot. Da haben viele Menschen halt immer diese Vorstellung, ich dehne mal schnell oder ich mache mal ein bisschen Mobility-Training. Und diese Bezeichnung, ich dehne mal schnell oder ich mache mal ein bisschen was, ist viel zu wenig, weil man muss sich immer vorstellen, also Gelenksstrukturen, Sehnen und Faszien brauchen ungefähr so, naja, 3-mal länger für eine Anpassung als Muskulatur. Muskeln passen sich relativ schnell an. Das merkt man ja, wenn man Krafttraining macht, ja, da trainiert man mal 3 Monate und na, dann sieht man schon ein bisschen was. Ja. Aber bei der Beweglichkeit und gerade bei der Gelenkigkeit, sprich quasi über die Mobilität, da braucht es viel mehr Zeit. Ja, und da kann man schon mal davon ausgehen, dass man höhere Reize braucht. Und das ist mal mit schnell, mal 10 Sekunden eine Übung zu machen, ist es nicht getan. Da hat man einen kurzfristigen Effekt. Ja, man fühlt sich gut, schön. Man ist irgendwo ein bisschen lockerer, ja, aber nach einer Stunde ist es wieder weg.
Ja.
Also braucht es da schon mehr und das auch ganz langfristig und regelmäßig.
Ja, verstehe schon. Ich meine, das eine ist wirklich eher so fürs Feel-Good, wie du sagst. Diese paar Übungen, die man da durchhasselt, kann man dann auch lassen, scheinbar. Okay, und wenn man sich jetzt so eine Stunde nehmen würde, pro Woche, sage ich jetzt mal, wie schnell würden sich dann Effekte einstellen, beziehungsweise ab wann kann man denn dann ja, mit einem Benefit rechnen? Man merkt es ja selber wahrscheinlich gar nicht so sehr dann.
Liegt auch ein bisschen an der Genetik. Jeder Mensch hat eine andere Genetik. Es gibt mittlerweile auch so Unterscheidungen, wer ist der sogenannte, also Tempeltänzer-Gene gibt es da und Wikinger-Gene, die unterschieden werden. Wikinger-Gene haben sehr viel, also Kollagenstruktur, sind sehr stabil und fest und haben wenig Elastin. Und die anderen, die haben genau das Gegenteil. Die sind elastisch und haben ein bisschen weniger Kollagen. Und je nachdem, also welcher Typ man ist und welche Faserverteilung wir muskulär haben, weil es kann sein, dass der eine sozusagen in den Beinen eher Wikinger ist und oben eher quasi Tempeltänzer-Gene hat, dauert es beim einen mehr oder weniger lang. Also das ist ganz schwierig zu sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass man die ersten Effekte bereits nach ungefähr 4 bis 6 Wochen spürt. Mhm. Warum? Weil wer bis jetzt noch kein Mobility-Training gemacht hat, einfach sich besser steuern kann. Man sagt dazu, die intermuskuläre Koordination verbessert sich. Also die Muskeln lernen auch zum richtigen Zeitpunkt locker zu lassen. Und das erhöht kurzfristig aber auch, oder auch nee, langfristig, auch die Beweglichkeit innerhalb der Gelenkstrukturen. Und dann, wenn ich so 4 bis 6 Wochen mal gemacht habe, dann kommt es meistens zu einer Stagnation und da steigen die meisten aus.
Ja, ja.
Da heißt es dann, oh, es bringt ja nichts mehr und es tut sich nichts mehr, aber da muss man eben dabei bleiben, da muss man eisern sein, weil sich dann langfristig das Gewebe anpasst. Und jetzt kommt es, das ist vielleicht nicht erfreulich für jeden. Also man spricht von einer chronischen Anpassung ab einer regelmäßigen Trainingsdurchführung von ungefähr 1 Jahr. Also das heißt, ich muss tatsächlich mal wirklich 1 Jahr investieren, um da so eine chronische Adaptation sozusagen zu erzeugen. Und da braucht es Geduld und Beharrlichkeit.
Ja.
Aber es zahlt sich letztendlich auch aus.
Ja. Und kann man dann auch davon sprechen, dass man sich da also steigert sozusagen? Weil ich nehme mal an, man nimmt sich eine Stunde. Wie würde so eine Trainingssteigerung überhaupt aussehen? Bedeutet das dann einfach, dass man dann tiefer in die Dehnungen reinkommt? Oder ja, dass man am Ende vielleicht einen Spagat schafft oder was auch immer, der natürlich auch das Ziel ist. Aber wie könnte man da überhaupt eine Progression sehen?
Also fangen wir mal an mit einer einfachen Progression. Es geht um das Schmerzempfinden.
Ah.
Bei den meisten ist es ja so, dass wenn die eine Übung machen, ich sage jetzt da keine, also nicht speziell eine Dehnübung, sondern die machen irgendwo eine Mobility-Übung und dann knackt die Hüfte und dann tut es weh und dann muss der Oberkörper noch mit den Armen gestützt werden. Nach so 4 bis 6 Wochen wird es tatsächlich geschmeidiger. Und auch die Schmerztoleranz wird verbessert. Also man spürt sich in der Bewegung mehr und demzufolge hat man da schon die ersten Progressionen. Also das würde ich tatsächlich eher mehr so Richtung Schmerztoleranz eben lenken. Und das ist für viele ja schon ein enormer Fortschritt.
Voll.
Ja, wenn man das dann überträgt auf den Alltag, dann fühlt man sich im Alltag einfach mobiler, weil man nicht mehr so viel Schmerzen hat. Und das ist schon ein absoluter Benefit. Zweiter Bereich ist das, man verbessert sich tatsächlich. Und zwar, man muss jetzt nur mal schauen, man macht eine Übung, zum Beispiel die typische Rumpfbeuge vorwärts. Also man stellt sich mit gestreckten Beinen hin und versucht mit den Armen nach unten zu kommen. Naja, dann kann man ja mal feststellen, ob man nach 4 bis 5 Wochen, ob man schon tiefer kommt. Ja, und das ist so eine ganz einfache Messung.
Ja.
Könnte man aber auch, weil im Stehen wirkt die Schwerkraft mit, da ist es ein bisschen, es verzerrt das Bild und dann machen wir das Ganze im Sitzen. Das heißt, wir machen einen L-Sitz mit gestreckten Beinen am Boden und versucht nach vorne zu kommen. Und oh dann Gott, könnte man ja. sich am Boden Markierungen setzen. Einfach ja. so in 5 Zentimeter Abständen quasi irgend so ein Tape auf dem Boden. Und dann kommt man halt irgendwann einmal nach 5 Wochen einfach mal 5 Zentimeter weiter vor. Ja. das würde man als Mensch gar nicht so realisieren. Aber wenn man es wirklich dann auch mit den Markierungen schwarz auf weiß sieht, ja, dann hat man einen positiven Effekt und das geht relativ schnell.
Ja, okay.
Gleiches Beispiel wäre auch noch die Grätsche, der typische Grätschsitz am Boden. Mhm. Da sitzen die meisten ja extrem krumm und schief und das Becken kippt nach hinten und man hat so einen Rundrücken. Ja. Und wenn ich es jetzt eben schaffe, dass ich mich in der Position dann doch irgendwo aufrichten kann, dann ist das für viele schon, naja, ein Fortschritt. Und das kann man halt noch steigern. Steigern kann man Beweglichkeit ganz gut in allen quasi Flexionsbewegungen. Also wenn ich die Hüfte nach vorne nehme und Extensionsbewegungen, das quasi Bein nach hinten nehme, also sprich quasi der typische Frontspagat so nach vorne, da kann man gute Progressionen feststellen. Beim Seitspagat, bei der Grätsche, da sind die Adduktoren die limitierende Größe und vor allem aber auch dieser eben schon genannte CCD-Winkel, also dieser Winkel von Oberschenkel und Oberschenkelkopf. Und da ist es nicht empfehlenswert, auch wenn ich es könnte, dass ich, wenn ich ab dem Alter von, sagen wir mal, 40 Jahren einen Seitspagat schaffen möchte, dass ich das nur provoziere, weil ich meine Hüfte dadurch auch schädigen kann. Also so 160 Grad funktioniert bei jedem ganz gut. Ab 160 Grad irgendwann mal kommt es dazu, dass so ein Fortsatz oben, der sogenannte Trochanter major, irgendwann einmal am Labrum an der Gelenkslippe anschlägt und die sozusagen reizt. Und dadurch könnten Kalkrillen entstehen in dieser Gelenkslippe, wodurch ich sogar unbeweglicher werde in der Hüfte. Und das wollen wir nicht.
Okay. Ja, dann vielleicht auch an der Stelle die Frage, gibt es sowas wie ein zu viel an Mobility-Training oder zu viel Beweglichkeit? Auch jetzt gerade, wenn man sich AusdauersportlerInnen anguckt. Also kann ich mir quasi damit auch meine Laufleistung versauen, indem ich zu beweglich bin?
Ja, das kann man schon. Also wenn ich zu viel dehne und zu viel Beweglichkeit habe, muss ich viel mehr über die Muskulatur ansteuern, um letzten Endes auch eine gewisse Dynamik im Laufen aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat einen sehr niedrigen Muskeltonus und wenn der Muskeltonus zu niedrig ist, ja, dann hat man das Problem, dass ich auch viel über quasi Gelenkstrukturen, über die Menisken, über die also Knorpelstrukturen kompensieren muss. Bei jeder Schrittbewegung, bei jedem Aufkommen, bei jedem Dämpfen, dadurch kommt es zu einer höheren Abnutzung der Gelenke und zu einem höheren Energieverbrauch. Das heißt, ich komme nicht so schnell so weit. Und drum ist ein zu hohes Maß an Beweglichkeit eher ungünstig. Und das sieht man aber auch. Also jeder, der regelmäßig läuft oder die Spitzenathletinnen, die halt tatsächlich eine relativ hohe Tonusstruktur haben, weil sie halt über diesen Bounce-Effekt relativ viel Energie übertragen können und speichern können, die haben halt da Vorteile, wenn sie nicht so eine ausgebildete, ich sage jetzt mal, Dehnfähigkeit haben. Mobility, eine Mobilität in Gelenken, ja, aber nicht so eine extreme Dehnfähigkeit.
Okay. Und ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wieder schwierig, weil das so typabhängig ist. Ab wann würdest du sagen, tritt sowas ein, dass man dann sich zu viel dehnt?
Boah, das ist echt schwierig zu sagen, weil es kommt immer darauf an, was ich denn dehne. Meistens ist ja so, dass man sich irgendwo das Ziel setzt, man schafft einen Spagat.
Ja. Ja.
Und dann ist quasi die Beinrückseite, die Beinbeugestruktur im Fokus und im Seitspagat die Adduktoren. Ja. Die spielen eigentlich für das Laufen jetzt gar keine so große Rolle. Natürlich die Adduktoren müssen die Beinachse stabilisieren, ja, aber wenn die eine gute Beweglichkeit haben, dann schadet es der Hüfte auch gar nicht. Beim Beinbeuger, da ist so, das wäre eher unproduktiv oder quasi kontraproduktiv, wenn ich eine Sprintleistung mache. Also im Sprinten, da brauche ich einen hohen Tonus im Beinbeuger und wenn ich da zu beweglich bin, dann wird es da natürlich schon Probleme geben hinsichtlich der Kontraktionsfähigkeit und der Geschwindigkeit. Aber beim reinen Laufen, ja, da wäre es eher kontraproduktiv, wenn ich eine extreme Beweglichkeit im Sprunggelenk habe, wenn ich eine extrem laxe Achillessehne habe und die fokussiert ja eh meistens keiner. Also ich dehne ja, wenn dann, dehne ich ja wirklich mehr so im Spagat, ja, und möchte dahin kommen, aber ich habe jetzt noch keinen gesehen, der eine Stunde investiert für Achillessehne und Wade.
Ja, ja.
Und darum ist es immer ein bisschen relativ zu sehen.
Okay, verstehe. Also wenn man es einfach in Maßen, wie wir jetzt so gesprochen, wenn man sich eine Stunde, wenn man es überhaupt schafft, eine Stunde pro Woche, ne, sich die Zeit nimmt, dann wird man da jetzt keine negativen Effekte sehen. Nee. Sondern es müsste dann schon sehr explizit in eine Richtung gehen, um quasi ja sich da die Laufleistung auch zu verändern, quasi genau. Auf negative Art.
Ja. Was ich dazu noch sagen kann, ist es, ich habe es ja anfangs auch angesprochen, dass über Krafttraining man die Beweglichkeit gut steigern kann. Da gibt es mittlerweile auch ganz spannende Studien zur Längenadaptation der Sarkomere durch Krafttraining. Und da kann man zum Beispiel Platzewicht zitieren oder jetzt aufgegriffen in dem neuen Buch von Marco Toigo, einem Schweizer Forscher, der schon gezeigt hat, dass wenn ich Krafttraining über den gesamten ROM mache, also das heißt, ich mache zum Beispiel eine Kniebeuge und gehe ganz nach unten und halte in der exzentrischen Phase ungefähr 2 Sekunden und gehe dann wieder zurück, oder ich mache zum Beispiel die Übung Romanian Deadlifts und gehe ganz kontrolliert in die Dehnung, halte 2 Sekunden und gehe dann wieder zurück, dann haben die festgestellt, dass die Muskulatur nicht nur in die Breite adaptiert, sondern auch in die Länge. Das heißt, quasi im Sarkomer hat man mehr in Serie geschaltene Sarkomere. Und wenn ich jetzt quasi mir das anschaue, dann habe ich ja mehr kontraktile Teile in meiner Muskulatur, die gleichzeitig eine höhere Beweglichkeit zulassen und aber auch mehr Schnellkraft generieren können. Weil wenn ich mehr Strukturen in einer Serie habe, dann muss jeder dieser Sarkomere weniger lang quasi kontrahieren, um eine bestimmte Schnelligkeitsleistung zu erfüllen. Und demzufolge habe ich da auch fürs Laufen einen absoluten Vorteil. Also das würde bedeuten, ich kann die Beweglichkeit auch durchs Krafttraining eben verbessern, durch das, dass ich ganz gezielt mal 2 Sekunden in einem übernatürlichen Stretch beim Krafttraining halte. Cool. Aufpassen muss man nicht mit maximalen Gewichten arbeiten, stimmt, ja. Sondern also quasi submaximal. Aber also das ist was ich schon seit ungefähr 2 bis 3 Jahren mache. Und ich merke halt, dass ich meine Beweglichkeit absolut gut halten kann, auch wenn ich zwischendrin kein spezielles Beweglichkeitstraining mache.
Okay.
Das wäre zum Beispiel genau so eine Perspektive, das auch mal in einer Trainingseinheit sozusagen zu integrieren.
Voll. Also Krafttraining einfach zu kombinieren damit, das ist ja immer gut. Sicherlich auch was Schönes für den Körper, da mal so einen ganz anderen Reiz zu setzen.
Absolut.
Ja. Okay, cool. Was würdest du vielleicht so, wenn wir so ein kleines Fazit ziehen oder ja noch so ein paar Empfehlungen gehen für die HörerInnen da draußen, was würdest du vielleicht oder welche paar Übungen würdest du so den LäuferInnen auf jeden Fall empfehlen, wenn sie jetzt starten wollen? Ne? Also wenn jetzt jemand, der vorher wenig Mobility gemacht hat, generell seine Mobilität durch ein paar Sachen verbessern möchte, worauf würdest du dich da fokussieren?
Also ich würde mich fokussieren auf die aktive Beweglichkeit. Also sprich quasi, ich mache Bewegungen jetzt nicht nur passiv durch Stretching, sondern ganz gezielt mal im Stehen eine stabile Beinachse zu halten und das Hüftgelenk, also die quasi beiden Darmbeinschaufeln oben parallel zu halten, das heißt quasi horizontal, weil da knickt man auch oft ab. Und dann versuche ich auf einem Bein sozusagen die Hüfte nach oben zu rotieren, also sprich quasi das Bein anzuheben, eine Außenrotation und eine Innenrotation zu machen und das ungefähr 5 bis 10 Mal und bei jeder Bewegung sozusagen den Radius zu erhöhen. Also ich versuche quasi das Bein immer mehr nach oben anzuheben und immer weiter nach außen zu rotieren. Und bei der rückführenden Bewegung ganz genauso. Also das wäre meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Übung zum Starten. Die ist nicht schwer, da kann man sich festhalten. Und es sorgt dafür, dass ich auch die Muskeln, die ich fürs Laufen brauche, nämlich den Hüftbeuger, die Abduktoren, dass ich die in die Beweglichkeit schon integrieren kann. Also da kommt es zu so einer sensomotorischen Verknüpfung. Dann würde ich natürlich auch die Sprunggelenke möglichst mobil halten, indem man zunächst mal einfach nur ganz einfache Übungen macht, Flexion, Extension, Sprunggelenk quasi beugen, strecken. Ja, da haben wir auch wieder die aktive Komponente dabei. Und dann natürlich aber auch so eine ganz klassische Wadendehnung, aber nicht im oberen Wadenbereich, sondern im unteren Wadenbereich. Das heißt, man geht sozusagen in so eine Hocke, in so eine Hockposition und versucht einfach mal ganz tief in die Hocke zu kommen und die Fersen zum Boden zu setzen, weil dadurch hat man schon auf eine einfache Art und Weise eine Dehnung in der Achillessehne und im unteren Wadenbereich. Okay. Ja, und dann finde ich halt, ist diese Übung, die man aus dem funktionellen Training kennt, the world's greatest, nennt sich die, die ist halt super, mit der kann man ganz viel abdecken. Das ist ein Ausfallschritt, also man geht in einen tiefen Ausfallschritt, Zehenspitzen vors Knie, aber nicht, weil es irgendwo einen biomechanischen Sinn hat, sondern einfach, weil ich schon einmal mehr in der Amplitude bin. Dann drücke ich die Hüfte nach unten, das hintere Bein ist gestreckt, ich stütze mich mit einer Hand auf den Boden ab und dann mache ich eine Innen- und Außenrotation im Oberkörper, indem ich quasi meine Hand hinterher schaue und mich im Oberkörper in der Längsachse aufdrehe. Dann drehe ich mich zurück und mache das Ganze auf der anderen Seite. Diese Übung ist für mich die weltbeste Übung, weil ich da die Hüftbeuger dehnen, einen Teil der Adduktoren, den Beinbeuger hinten und gleichzeitig die Stabilität über die Lateralflexion sozusagen im Oberkörper initiiere und aber auch die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Finde ich ganz, ganz toll. Und das wären eigentlich so die wichtigsten Übungen, mit denen ich anfangen würde.
Ja, die klingen ja auch wirklich alle sehr einsteigerfreundlich. Deshalb habe ich mir direkt hier gemerkt. Ich hoffe, unsere HörerInnen dann auch. Ich hoffe natürlich, dass sie das ein bisschen motiviert, da so ein bisschen reinzusteigen, dadurch, dass du uns da auch sehr viele Benefits heute aufgezeigt hast. Hast du sonst noch irgendwelche Empfehlungen, die du den Leuten mitgeben würdest oder vielleicht auch No-Gos, die du den Leuten mitgeben würdest, um eben langfristig mobil, hoffentlich auch dann dadurch verletzungsfrei zu bleiben?
Ein No-Go habe ich gleich von Anfang an. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Und zwar, wenn man mal verletzt ist und man geht zum Arzt, dann sagt der Arzt, du musst dich schonen und stillhalten. Passt auf mit dem Stillhalten. Ja, natürlich hat der Arzt immer recht, ist klar. Und man muss auch, je nachdem, welche Verletzung man hat, man muss auch erstmal Ruhe geben, damit sich die Gewebestruktur entspannen kann und so weiter. Ja, nur versucht nicht allzu still zu sitzen und nur auf der Couch irgendwo die Zeit zu verbringen, sondern macht in der Zeit der Pause ein bisschen Beweglichkeit. Und das kann man immer machen, wenn man auch im Bett liegt und vielleicht nicht rauskommt, die Schulter bewegen, die Hüfte ein bisschen bewegen. Weil das Schlimmste, was man tatsächlich machen kann, ist mal eine Woche lang sozusagen überhaupt keine Bewegung. Man merkt sofort, wie die Gelenke steif werden, die Synovialflüssigkeit ist reduziert und auch die gesamte Körperwahrnehmung verschlechtert sich. Und man braucht immer ungefähr 2 bis 3 Mal so lang aus diesem Loch rauszukommen, als reinzukommen. Mhm. Und drum, wer rastet, der rostet. Also versucht immer was zu tun. Zweiter Punkt ist, wenn ihr leichte Schmerzen habt, die aber nicht wirklich sozusagen ärztlich oder durch ärztliche Diagnostik zu einer schlimmeren Verletzung führen. Also wenn ich jetzt quasi einen Bandscheibenvorfall habe und der Arzt sagt, mach da gar nichts, weil sonst wäre es noch schlimmer, dann nicht sozusagen in den Schmerz hineinarbeiten, aber sobald ich einfach nur für mich selber spüre, es zwickt da ein bisschen, tut ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Mobility eher gut, weil sie die gesamte Peripherie durchblutet und ich dadurch eigentlich weniger Schmerzempfinden habe. Also das ist schon wichtig. Ja. Und der dritte Punkt, den ich noch quasi jedem an die Hand geben kann, Regelmäßigkeit. Also das bringt gar nichts, wenn man mal so eine Periode hat von ungefähr 6 Wochen und dann hört man auf, sondern man muss einfach dranbleiben und das ein Leben lang. Und zum Schluss vielleicht noch, je älter wir werden, umso mehr Reize brauchen wir, um unsere Beweglichkeit zu erhalten. Das würde eigentlich bedeuten, mit jedem Jahr müsste man vielleicht mal 1-2 Minuten mehr Zeit für diese Mobilität investieren.
Ja. Ja, ich meine, es lohnt sich ja dann langfristig.
Genau, ja. Das ist auch so wie beim Krafttraining. Also eigentlich ist es so, dass Menschen, die älter werden, immer mehr Reize bräuchten, um den atrophen sozusagen Zustand immer mehr aufzuhalten. Nur irgendwann geht's halt nicht mehr.
Ja, hast du vollkommen recht. Würdest du sagen, dass man sich am besten mit einer Trainerin oder so da zusammensetzen sollte für irgendwie so ein Mobilitätsprogramm oder kann ich mir das sowas auch online irgendwie auf Apps oder so runterladen? Gibt es da irgendwelche, ja, vielleicht auch Anlaufstellen, die du den Leuten noch mitgeben kannst?
Also ich bin, wenn es um Mobility geht, tatsächlich kein Fan von Apps, weil in Apps, da sieht man eher so statische Bilder und du hast keine Person, die mit dir spricht. Vielleicht sogar eher Videos auf YouTube, die ein bisschen länger sind. Und da ist wichtig, dass man nicht immer nur Übungen nachmacht, sondern dass Übungen auch erklärt werden. Also auf sowas würde ich schauen. Da kann ich vielleicht auch auf meinen Kanal mal verweisen. Ich habe auf YouTube auch einen Kanal, da gibt es einige Stretching-Videos. Da erkläre ich auch viel Methoden und Übungen, achte auch auf die entsprechende Ausführung. Da kann man sich vielleicht einmal ein bisschen Motivation holen. Andererseits ist natürlich immer sinnvoll, sich eine entsprechende Trainerin auch zu suchen, die halt wirklich weiß, wovon sie spricht. Und da gibt es halt schon viele verschiedene. Da kann man aber natürlich auch mal auf die Webseiten schauen und da vielleicht einmal fachmännischen Rat erfragen. wichtig ist, wenn ich gar keine Erfahrung habe und mir unsicher bin, dann ist halt so ein Personal Trainer ist halt schon immer wichtig, weil die halt quasi über Hands-on mich korrigieren kann.
Ja.
Und das braucht es halt manchmal zumindest einmal für 3-4 Einheiten, um das auch wirklich zu spüren.
Voll.
Und wenn ich schon ein bisschen tiefer im Detail bin, beziehungsweise meinen Körper auch kenne, mein Gott, dann kann man sich auch verstärken oder mal vertiefen in Fachliteratur. Es gibt ganz viel Bücher zu dem Bereich. Da gibt es zum Beispiel von Freiwald das Buch, das nennt sich Optimales Dehnen. Das kann ich empfehlen. Da wird das ganze Thema relativ gut erklärt. Nicht nur Dehnen, sondern auch Mobility. Ich habe auch ein E-Book mal rausgebracht, nennt sich Proximity. Da geht es darum, dass wir Mobilität und Dehnen und quasi Faszientraining auch kombinieren mit vielen komplexen Übungen. Das wäre zum Beispiel auch mal ein Tipp.
Ja, ganz fantastisch. Super, Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit und Expertise, darf ich dann an der Stelle sagen. Ich muss sagen, hat mich schon ein bisschen motiviert, jetzt mich mehr mit Mobility zu befassen. Ich hoffe natürlich unsere HörerInnen da draußen auch. Also vielen lieben Dank nochmal.
Sehr gerne und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne wieder. Also unsere HörerInnen sind hoffentlich genauso motiviert. Du hast jetzt schon ein paar coole Anlaufstellen angesprochen. Wenn sie jetzt noch konkret nach dir suchen oder was noch mehr über dich erfahren möchten, wo können sie das tun?
Ja, am besten Instagram. Da bin ich auch vertreten mit dem Namen Dr. Gärtner, mit AE geschrieben. Da poste ich auch immer wieder interessante Sachen. Ansonsten YouTube-Video oder meine Homepage www.dr-daniel-gärtner.de. Da findet man auch immer wieder schöne Sachen. Was auch noch ganz schön ist, man kann auch zwischendrin mal auf die Seite der TU München schauen, und zwar im Department of Sports and Health Science. Und da gibt es auch wieder ganz, ganz schöne Geschichten, gerade aktuelle Veröffentlichungen von vielen meiner Kolleginnen, die zu Themen wie Hypertrophie, Beweglichkeit, Mobility immer mal wieder was posten. Und das wäre zum Beispiel auch mal ganz schön, wenn man sich mal vertiefen möchte in die Wirren der Studien und der wissenschaftlichen Arbeiten.
Ja, super. Tipptopp. Die Links kommen natürlich wie immer in die Folgenbeschreibung dieser Folge. Und damit sind wir raus für heute. Ich hoffe, euch lieben Listeners hat es auch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne diesen Podcast und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Darüber freuen wir uns immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt mobil und wie immer, keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.